Deutschlandfunk, Information und Musik.
Der Klimawandel macht Schlagzeilen. Hochwasserkatastrophe in Süddeutschland nach Dauerregen. In Indien Extremtemperaturen von rund 50 Grad. Und aktuell belegen globale Daten, seit nun schon einem Jahr ist jeder einzelne Monat der weltweit wärmste seit Beginn der Aufzeichnungen. Das Klima und der Klimawandel werden vor allem dann ein Thema für uns Menschen, wenn es um Rekordmarken und Naturkatastrophen geht. Aber unser Gefühl, die sinnlichen Eindrücke und die unmittelbare Erfahrung des Klimas stehen weniger im Fokus. Eva Horn ist Literatur- und Kulturwissenschaftlerin und untersucht die Wahrnehmungsgeschichte des Klimas. Ich habe sie vor der Sendung gefragt, der Klimawandel blitzt in den Katastrophenmeldungen auf, aber dennoch tun viele Staaten und Menschen noch viel zu wenig dagegen. Wie kommt es zu diesem Paradoxon aus Ihrer Sicht?
Ja, das kommt in einer gewissen Weise genau daher, weil wir, wenn wir über Klima reden, nur über einen ganz, ganz schmalen Aspekt von Klima reden, nämlich Klimawandel ist gleich Katastrophe. Das ist die Art und Weise, wenn jemand heute Klima sagt, wie wir über Klima nachdenken. Das ist ein Politikum, das ist teilweise auch einfach ein Schlagwort. Und dann fällt einem das Klima wieder ein, wenn irgendwo eben Höchsttemperaturen gemessen werden oder das Land unter Wasser steht. Aber Klima ist natürlich viel mehr.
Und wir spüren das allerdings ganz direkt im Sommerurlaub in Italien oder Griechenland, wenn wegen der Hitze es kaum möglich ist, vor die Tür zu gehen, weil die Sonne auf der Haut brennt. Oder wenn ich in der Nase den Geruch von Rauch von brennenden Wäldern habe im Sommer. Das ist doch ein unmittelbares Erleben. Da wird es wiederum manifest, ja?
Ja, aber es ist nur eine einzige, sehr schmale Art und Weise, wie sich Klima manifestiert. Es gibt auch ganz harmlose und trotzdem existenzielle Aspekte des Klimas, wo wir gar nicht jetzt sofort an Klimawandel denken, wie zum Beispiel die Jahreszeiten und die Art und Weise, wie die Jahreszeiten auf uns einwirken, aber auch, wie wir in den Kulturen, in denen wir heute leben, uns komplett von den Jahreszeiten abgekoppelt haben. Also wenn ich sage, wir haben einen viel zu schmalen Begriff von Klima, der immer nur um Klimakleber, Klimawandel und Klimakatastrophen sich dreht, dann deshalb, weil wir in einer Kultur leben, der nichts mehr einfällt zum Klima, außer das.
Der moderne Mensch hat also den Kontakt zur Natur und die Fähigkeit, diese zu lesen, verlernt?
Also sicherlich nicht der Mensch, sondern eine bestimmte Lebensform. Und in unserer Lebensform haben wir uns einfach sehr stark abgekoppelt von den Zwängen der Natur, von den Grenzen der Natur, aber auch von den Rhythmen der Natur. Ja, also es ist jetzt nicht so, dass wir dann mit dieser Natur uns plötzlich in Verbindung setzen, wenn wir in den Wald gehen oder einen Berg hochklettern, sondern wir sind in unserer Lebensweise abgekoppelt. Beispielsweise von der Tatsache, dass es bestimmte Dinge nur zu bestimmten Jahreszeiten gibt. Ja, oder dass in einer Agrargesellschaft man den Acker nicht zwingen kann, mehr herzugeben, als das Wetter und der Boden das eben tut. Und wir leben in einer durchklimatisierten Welt, zum Beispiel unsere Toleranz für, Sie haben vorhin von den armen Urlaubern im heißen Griechenland geredet, unsere Toleranz für hohe oder auch sehr niedrige Temperaturen ist unglaublich schmal geworden. Ja, und das hat etwas mit der Art und Weise zu tun, wie wir Klima eben auf so etwas reduziert haben, was heute das durchschnittliche Wetter ist. Das ist die moderne Definition von Klima. Und ich meine, durchschnittliches Wetter ist nun mal einfach etwas, was man nicht spüren, hören, sehen, riechen kann. Das ist eine Konstruktion aus Daten. Und wenn man Klima so definiert, dann hat man keinerlei kulturellen oder auch sinnlichen Bezug dazu.
Was ist denn der kulturelle Bezug? Also wurden Klima, wurden Witterung früher anders wahrgenommen als heute? Haben Sie da Beispiele?
Zunächst mal hatte man eine ganz andere Definition von Klima, die, finde ich, für uns heute doch wieder recht interessant ist. Und zwar hat man Klima als einen geografischen Begriff erstmal verwendet. Also nicht durchschnittliches Wetter, sondern eigentlich die Umweltverhältnisse an einem bestimmten Ort. Das ist auch, das sind die Witterungen, das sind die Jahreszeiten, das sind aber auch die Landschaften, die Wasserquellen, die Winde und so weiter. Das heißt, das war ein extrem sinnlicher Klimabegriff, wo man Klima also sozusagen die ganze Zeit und mit allen Poren und Geruchssinn und so weiter gespürt hat als die Qualität an einem Ort. Klima wird von der Antike bis ins 19. Jahrhundert oft einfach als Luft übersetzt. Und zwar gemeint ist die Luft an einem Ort. Das beginnt mit Hippokrates, der einen Text schreibt, der für uns irgendwie seltsam heißt: Lüfte, Wässer und Orte. Also alles im Plural, weil man eben davon ausgeht, das, was den Menschen, dessen Leben, aber auch seine Art zu sein, seinen Gesundheitszustand und so weiter, das, was ihn bestimmt, ist diese Lüfte, Wässer und Orte an dem Platz, wo er lebt. Das war ein Klimabegriff, der natürlich dann ganz viel mit Krankheit und Gesundheit zu tun hat, der ganz viel auch mit kulturellen Praktiken zu tun hat. Also, wie baue ich Häuser? Die müssen in der richtigen Lage zu den Winden liegen, sonst kriege ich die schädlichen Winde ins Haus. Das ist nicht gesund und das setzt mich denen aus und ich muss sozusagen mich schlau im Klima verhalten. Wir kennen das heute noch, aber eigentlich nur aus anderen Kulturen, wenn dann so die Siesta gepriesen wird. Ne? Also in etwas extremeren Klimata gibt es das, was ich eine klimatische Intelligenz nennen würde, nämlich eine Art und Weise, sich jetzt mal ohne Klimaanlagen und Heizung und bestimmte Kleidung im Klima so zu verhalten, dass es erträglich ist, dass es angenehm ist.
Vielleicht noch konkreter, welchen Beitrag leistet die Literatur? Die Wahrnehmung der Luft zum Beispiel wurde ja früher beschrieben in Gedichten, in der Lyrik rund um den Frühlingsbeginn zum Beispiel, die Frühlingsluft. Diese literarische Auseinandersetzung, die gibt es heute so nicht?
Es gibt sie, wenn ich gerade jetzt an die zeitgenössische Lyrik denke, die gehen wieder auf Jahreszeiten ein, aber auf gestörte Jahreszeiten. Es gibt ein sehr schönes Gedicht von Bertolt Brecht von 1928, das im Wesentlichen sagt, der Frühling ist vorbei, Frühlingsdichtung ist vorbei, weil wir uns durch Kunstdünger, durch fossile Brennstoffe und durch eine weltweite Infrastruktur von Transportsystemen vollkommen von den Jahreszeiten abgekoppelt haben. Das ist sozusagen das letzte Frühlingsgedicht, das heißt über das Frühjahr von 1928.
Dann bitte.
Über das Frühjahr. Lange bevor wir uns stürzten auf Erdöl, Eisen und Ammoniak, gab es in jedem Jahr die Zeit der unaufhaltsam und heftig grünenden Bäume. Wir alle erinnern uns verlängerter Tage, helleren Himmels, Änderung der Luft des gewiss kommenden Frühjahrs. Noch lesen wir in Büchern von dieser gefeierten Jahreszeit und doch sind schon lange nicht mehr gesichtet worden über unseren Städten die berühmten Schwärme der Vögel. Am ehesten noch sitzend in Eisenbahnen fällt dem Volk das Frühjahr auf. Die Ebenen zeigen es in aller Deutlichkeit. In großer Höhe freilich scheinen Stürme zu gehen. Sie berühren nur mehr unsere Antennen.
In diesem Jahr feiern wir den 250. Geburtstag von Caspar David Friedrich, also dem wichtigsten Maler der deutschen Romantik. Mehrere Ausstellungen zeigen seine Beobachtungen von Landschaften und die unterschiedlichen Stimmungen, die in der Luft liegen. Hat die Malerei, also das Visuelle, einen Vorteil gegenüber der Literatur, dem Wort, was die Wahrnehmung von Natur angeht?
Nein, also Literatur ist ein unglaublich reichhaltiger Schatz von Klimabeobachtungen, von Klimasensibilität, kann man sagen. Nur Literatur ist eben auch schlau genug zu wissen, dass wir irgendwann in der Moderne anfangen, uns zunehmend eben von diesem Klima zu isolieren und von den Witterungen, von den Jahreszeiten, von den Stimmungen in einer Landschaft und so weiter. Die Malerei des 19. Jahrhunderts ist ja zeitgleich mit dem Beginn der modernen Meteorologie, also der Zeit, wo man anfängt, Daten zu sammeln im großen Stil und der vielleicht wetteraffinste Maler ist, William Turner. Der malt einfach Sturm, der malt schlechte Luft, der malt Rauch. Der malt sozusagen eine Luft, die zunehmend intransparent wird. Wenn man bei Caspar David Friedrich reinschaut, sieht man ein kristallklares, wunderschönes Fernblau oder einen zarten Dunst oder auch ein Grau in dieser Eisszene. Aber Turner macht die Luft so richtig dick. Und das ist die Luft der Moderne. Das ist die Luft der Industrialisierung, der Dampf, der Rauch, aber eben auch eine Luft, die meteorologisch sozusagen eine einzige Suppe ist, ne?
In aller Kürze, welchen Literaturtipp geben Sie uns mit auf den Weg, um unsere Wahrnehmung des Klimas zu schulen?
Tja, das ist echt schwierig. Es gibt so viel. Also einerseits empfehle ich das Brecht-Gedicht, aber andererseits, wenn man mal sehen will, welch ein unglaubliches physisches Sensorium, Geruch, Gespür und so weiter für das Wetter, für die Winde noch in der Moderne vorherrscht, dann empfehle ich Thomas Manns Tod in Venedig. Dieser Mann, Gustav Aschenbach, stirbt buchstäblich am Wind und am Wetter.
Eva Horn, Literatur- und Kulturwissenschaftlerin, Professorin am Institut für Germanistik der Universität Wien. Im Herbst erscheint ihr Buch Klima, eine Wahrnehmungsgeschichte. Frau Horn, vielen Dank für dieses Gespräch.
Ja, gern geschehen.